Wie kommt die Hingabe Jesu beim letzten Abendmahl zum Ausdruck? Das ist die Gründonnerstags-Katechismus-Frage, die wir heute in dieser Sendung stellen. Wir stehen unmittelbar vor dem Hohen Triduum, den österlichen Tagen, und heute ist der Tag, an dem wir auch liturgisch im Abendmahlsaal sein werden. Und das ist heute der zentrale Satz in der Liturgie des grünen Donnerstagabends. Beim letzten Abendmahl, so sagt es der Katechismus bzw. das Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche, beim letzten Abendmahl mit den Aposteln am Vorabend seiner Passion nimmt Jesus seine freiwillige Selbsthingabe vorweg. Seine freiwillige Selbsthingabe nimmt er vorweg, das heißt, er bringt sie zeichenhaft zum Ausdruck und verwirklicht sie im Voraus. Hören Sie dazu nun eine geistliche Betrachtung von Pater Jörg Thiemann. Pater Jörg Thiemann ist Marianhiller-Missionar in Reken. Reken ist im Münsterland in Nordrhein-Westfalen. Wie kommt die Hingabe Jesu beim letzten Abendmahl zum Ausdruck? Pater Jörg Thiemann.
Ein kleines Weizenkorn wollte nicht wie die anderen Weizenkörner gesät werden. So verkroch es sich in eine Scheune und blieb lange allein und einsam in der Scheune liegen. Eines Tages kam der Landwirt, um die Scheune zu fegen. Während er fegte, wurde das Weizenkorn mit vielen Staubkörnern weggefegt. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol, dieses ist eine Geschichte, die ich Kindern immer in der dritten Klasse erzählt habe. Mit dieser Geschichte mache ich immer deutlich, alles, was Gott geschaffen hat, ist nicht nur für sich selbst geschaffen. Es hat seinen Sinn. Weil das Weizenkorn seinen Sinn nicht erfüllen wollte, gesät zu werden, und so Leben zu schenken, darum war es nutzlos. Gleiches ist zu sagen über unser Leben und auch über das Leben von Jesus. Wo wir nur für uns allein leben wollen, wo wir in uns selbst eingekreist sind, dort verfehlen wir den Sinn unseres Lebens. Dasselbe ist zu sagen über Jesus Christus. Er hat für uns gelebt. Jesus gibt mit seinem Leben Zeugnis für seinen Vater, der sich dem Mose am Dornbusch als der Yahweh, als der ich bin für euch da, vorgestellt hat. Jesus zeigt das in vielen seinen Taten und auch in vielen seinen Worten. Einmal schenkt Jesus uns den Vergleich mit dem Weizenkorn. In einem ersten Punkt möchte ich das gerne betrachten. Jesus, das Weizenkorn, das in die Erde fällt und stirbt. Wir lesen im Johannesevangelium Kapitel 12, Verse 23 bis 26. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht wird. Amen, Amen, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Wer an seinem Leben hängt, verliert es. Wer aber sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es bewahren für das ewige Leben. Wenn einer mir dienen will, dann folge er mir nach. Und wo ich bin, dort wird auch mein Diener sein. Wenn einer mir dient, wird der Vater ihn ehren. Die Bedeutung dieser Rede von Jesus verstehen wir dann, wenn wir uns klar machen, dass Jesus nach dem Johannesevangelium bereits in Jerusalem eingezogen ist. Da kommen einige Griechen zu den Jüngern von Jesus. Sie wollten Jesus sehen, ihn kennenlernen. Als Jesus davon erfährt, spricht er, dass seine Stunde gekommen sei. Alles, was Jesus sagt, ist von dieser Stunde bestimmt. Jesus weiß, was auf ihn zukommt. Es ist sein Tod. Sein Sterben ist seine Verherrlichung. Es ist der höchste Akt seiner Liebe. Im Johannesevangelium ist sein Tod vor allem eine Erhöhung. In Johannes 12,33 spricht Jesus: Wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich alle an mich ziehen. Mit diesen Worten ist sein Tod am Kreuz als eine Erhöhung anzusehen. Felix Porsch legt diese Stelle so aus: Wie die Erläuterung in Vers 33 zeigt, ist mit dem Erhöhtwerden zunächst die Kreuzigung gemeint, bei der der Verurteilte mit dem Kreuz oder Querbalken erhöht wurde. Doch schon die nähere Bestimmung von der Erde deutet darauf hin, dass mehr gemeint ist. Johannes sieht die Erhöhung am Kreuz als Bild der Erhöhung Jesu in seine Herrschaftsstellung. Das Kreuz ist gleichsam der Thron, auf den Jesus erhöht wird. Es ist diese Hingabe, die das Leben von Jesus ausmacht. Sie gibt ihm eine besondere Stellung. Das Bild vom Weizenkorn ist ein Bild für Jesus, der durch sein Sterben Frucht bringt für unsere Erlösung. Jesus geht seinen Weg bewusst. Oft hören wir im Johannesevangelium, dass er wusste, dass seine Stunde gekommen war. Johannesevangelium, Kapitel 13, Vers 1. Damit zeigt sich, Jesus ist seinen Weg gegangen, weil er den Willen des Vaters tun wollte. Wer diesen Weg mit Jesus geht, wird am Leben wie am Sterben von Jesus teilhaben. Jesus sagt das seinen Nachfolgern auch voraus. Dieses Bildwort vom Weizenkorn meint daher auch das Leben all derer, die Jesus nachfolgen. Das kann das Erleiden des Märtyrers meinen. Das Blut der Märtyrer ist der Same für neue Christen. Jesus sagt an anderer Stelle des Evangeliums: Keiner hat eine größere Liebe, als wer sein Leben hingibt für seine Freunde. Johannes Evangelium, Kapitel 15, Vers 13. Mit diesem Wort kann durchaus gemeint sein, dass jemand sein Leben opfert, um das Leben eines anderen zu retten. Auch dann, wenn ein Mensch für andere da ist, wenn ein Mensch sich in den Dienst anderer stellt, dann kann da ruhig das Wort vom Weizenkorn zutreffen. Ich denke an Mütter, die für ihre Kinder da sind. Ich denke da auch an Erwachsene, die sich um ihre kranken Eltern kümmern. Viele Beispiele könnte ich da aufzählen. In vielen Fällen zeigen Menschen, dass sie bereit sind, auf einen Teil ihres Lebens zu verzichten, um dem Leben anderer Menschen zu dienen. Heißt Leben aber nur für sich selbst zu leben? Ist das Leben nicht dann erfüllt, wenn ein Mensch für andere lebt? Jesus sagt in der aus Johannes zitierten Stelle: Wer an seinem Leben hängt, wird es verlieren. Wer sein Leben gering achtet, wird es bewahren bis ins ewige Leben hinein. Damit ist keine Lebensfeindlichkeit gemeint. Wir finden diesen Gedanken auch in den anderen drei Evangelien. Dieses Wort Es scheint paradox zu sein. Wer sein Leben in dieser Welt unter allen Umständen bewahren will, kann, so führt es Felix Porsch aus, kein erfülltes Leben finden. Vielleicht hält so ein Mensch krampfhaft fest an allem, was das Leben vermeintlich bietet. Gewinnen kann ich das Leben nur dann, wenn ich bereit bin, es loszulassen und es nicht als letzten Wert ansehe. Indem ich mein Leben loslasse, gewinne ich eine große Freiheit. Wie viele Menschen haben ihr Leben in dieser Welt losgelassen und haben dadurch die Freiheit gewonnen, zu dem zu stehen, was sie dachten und was sie getan haben. Ein gutes Beispiel neben vielen anderen, die ich nennen könnte und alle von uns noch nennen könnten, sind die Widerstandskämpfer im Dritten Reich. Sie wussten sicher oft, was auf sie zukam, wenn sie sich gegen die Herrschaft der Nationalsozialisten auflehnten. Ebenso wusste Jesus immer, was auf ihn zukam. In einem zweiten Punkt gehe ich darauf ein, dass Jesus sein Leben für uns gelebt hat. Das Leben von Jesus war ein Leben für andere. Seine Berufung war es, den Menschen die Liebe Gottes zu verkünden, in Wort und Tat. Ganz besonders für die Armen und Kranken, für die ausgegrenzten Menschen, war Jesus ein Bruder. Jesus war gerade bei diesen Menschen sehr beliebt. Doch brachte ihm sein Verhalten auch Feinde ein. Ein Streitpunkt mit seinen Gegnern waren seine Heilungen am Sabbat. Ein anderer Streitpunkt war, dass er Menschen die Sündenvergebung zugesprochen hatte. Zu diesem Verhalten sah sich Jesus berechtigt, da er Gottes Sohn war. Weil Jesus sich auf die Seite der Armen stellte, darum sahen viele Mächtige sich von Jesus in Frage gestellt. Weil sie Jesus sich den Sündern zuwandte, stellte er das Leben vieler Frommen in Frage. Die Feindseligkeiten gegen ihn begannen mit der Reinigung des Tempels. Von da an suchten die religiösen Führer immer wieder einen Grund, Jesus umzubringen. Und Jesus wusste, was auf ihn zukam. Dreimal erklärt er seinen Jüngern, dass er wird leiden müssen. Schauen wir uns die erste Leidensankündigung aus dem Markus-Evangelium an. Nachdem Petrus ihm bekennt, du bist der Christus, lesen wir in Markus Kapitel 8, Vers 31. Dann begann er sie darüber zu belehren, der Menschensohn muss vieles erleiden und von den Ältesten und den hohen Priestern verworfen werden. Er muss getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Markus berichtet, dass Petrus ihn für diese Worte zurechtweist. Doch Petrus versteht die Wege von Jesus nicht. Allzu menschlich denkt Petrus. Darum sagt Jesus an gleicher Stelle zu Petrus, tritt hinter mich, Satan, denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Jesus will damit sagen, sein Weg, der ins Leiden und Sterben führt, ist ein Muss. Sein Weg ist fest begründet im Plan Gottes. Und wir werden lange brauchen, um zu begreifen, warum Gott gerade diesen Weg geht. Wenn Jesus sein Leiden ankündigt, dann hören wir auch, wie wenig seine Jünger ihn begreifen, wie sehr sie noch im menschlichen Denken gefangen sind. Gottes Wege aber sind nicht die Wege des Menschen. Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Jesus aber geht seinen Weg der Hingabe in vollem Bewusstsein. Darin erfüllt er den Willen Gottes. So betet er im Garten Gethsemane: Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Doch nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. In seinem letzten Abendmahl nimmt Jesus diese seine Selbsthingabe vorweg, wie es im Katechismus beschrieben steht. In den Gestalten von Brot und Wein bringt er seine Hingabe zeichenhaft zum Ausdruck. Im Neuen Testament gibt es 4 Berichte über das Abendmahl. Es sind die Berichte aus den Evangelien nach Markus, nach Matthäus, nach Lukas und dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther. Hören wir zuerst den Bericht nach Markus. Während des Mahles nahm er das Brot und sprach den Lobpreis. Dann brach er das Brot, reichte es ihnen und sagte: Nehmt, das ist mein Leib. Dann nahm er den Kelch, sprach das Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sie tranken alle daraus. Und er sagte zu ihnen: Das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Amen, ich sage euch, ich werde nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken, bis zu dem Tag, an dem ich von neuem davon trinke, im Reich Gottes. Wir hören im Matthäusevangelium: Während des Mahles nahm Jesus das Brot und sprach den Lobpreis. Dann brach er das Brot, reichte es seinen Jüngern und sagte: Nehmt und esst, das ist mein Leib. Dann nahm er den Leib, sprach das Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sagte: Trinkt alle daraus, das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch, von jetzt an werde ich nicht mehr von dieser Frucht des Weinstocks trinken, bis zu dem Tag, an dem ich mit euch von neuem davon trinke, im Reich meines Vaters. Lukas berichtet das Abendmahl auf folgende Weise. Als die Stunde gekommen war, legte er sich mit den Aposteln zu Tisch. Und er sagte zu ihnen: Mit großer Sehnsucht habe ich mich danach gesehnt, vor meinen Leiden dieses Paschamahl mit euch zu essen. Denn ich sage euch, ich werde es nicht mehr essen, bis es seine Erfüllung findet im Reich Gottes. Und er nahm den Kelch, sprach das Dankgebet und sagte: Nehmt und teilt ihn untereinander. Denn ich sage euch, von nun an werde ich nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm das Brot, sprach das Dankgebet, brach es, reichte es seinen Jüngern mit den Worten: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut das zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Paulus berichtet vom letzten Abendmahl in seinem ersten Brief an die Korinther, Kapitel 11, Vers 23 bis 25: Denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert habe. Jesus, der Herr, nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte: Das ist mein Leib für euch. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Tut dies, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Schauen wir auf die Gemeinsamkeiten dieser vier Berichte. Jesus nennt in allen vier Berichten das Brot seinen Leib. Er bricht das Brot, teilt es den Jüngern aus. Brechen, das Wort kommt vom hebräischen Barak. Es bedeutet auch Segen. Über den Wein spricht Jesus die Worte, das ist mein Blut. Jesus hält in allen vier Berichten das Abendmahl als Paschamahl. Beim Paschamahl wird ein Lamm geschlachtet. Beim Auszug aus Ägypten mussten die Israeliten das Blut des Lammes an die Türpfosten streichen. Wie die Israeliten beim Auszug durch das Blut des Lammes gerettet wurden, so werden wir gerettet durch das Blut Christi. In allen vier Berichten ist es die Gemeinschaft der Apostel, die Jesus aussenden wird, seine Botschaft zu verkünden. Ferner ist in den drei Berichten von Matthäus, Markus und Lukas der Hinweis zu lesen, dass Jesus nicht mehr davon trinken wird, bis das Reich Gottes kommt. Jesus bezeugte in seinem letzten Abendmahl nicht nur seine tiefe Liebe zu den Seinen, sondern auch sein unbeirrbares Vertrauen in die Vollendung des Reiches Gottes. Von beiden sollen die Jünger leben, an beides sollen sie sich erinnern. So führt es Limbeck in seinem Markus-Kommentar aus. Es gibt aber auch einige Unterschiede. Nach Markus und Matthäus sagt Jesus über den Kelch, das ist das Blut des Bundes. Lukas und Paulus nennen es den neuen Bund in seinem Blut. Sagt Jesus in Markus und Matthäus, das für viele vergossen wird, so gebrauchen Lukas und Paulus die Formel für euch. Jesus hat mit seinen Jüngern einen neuen Bund geschlossen. Im Alten Testament, im Buch Exodus, Kapitel 24, 5 bis 8, besprengt Mose mit dem Blut von Stieren einen Altar. Gott schloss auf diese Weise mit den Israeliten einen Bund. Jesus schließt einen neuen Bund. Dass die Jünger beim Abendmahl eingeladen werden, aus einem Kelch zu trinken, zeigt, dass die Jünger in Jesus eine neue Gemeinschaft sind. Denn Meinrad Limbeck führt aus. Auch das war ungewöhnlich, denn weder beim festlichen Mahl noch beim Paschamahl tranken die Teilnehmer aus einem Kelch. Limbeck führt weiter aus, Jesus wollte den Jüngern durch seinen Becher Anteil an dem neuen Bund geben, der begründet sein wird durch sein Blut, das heißt durch seine Liebe, das er für die vielen hingeben wird. Ich erinnere mich noch daran, dass vor einiger Zeit diskutiert wurde, ob es für alle oder für viele heißen soll. Hat Jesus für alle sein Leben hingegeben oder nur für viele, aber nicht für alle? Darüber kann man lange diskutieren. Doch vielleicht helfen ihr ein paar Ausführungen von Walter Kasper. Nach weit verbreiteter, wenngleich nicht unumstrittener Überzeugung meint für viele dem hebräischen Sprachgebrauch entsprechend für alle. Dies besagt jedoch nicht für alle Einzelnen, sondern für die Gesamtheit, beziehungsweise für die nicht zu zählende Menge. Diese Gesamtheit meint im Neuen Testament nicht nur die Gesamtheit Israels, sondern die Gesamtheit von Juden und Heiden, die Gesamtheit der Menschheit. Für diese Gesamtheit hat Jesus sein Sterben, sein Tod auf sich genommen. In allen Eucharistiefeiern werden Brot und Wein genommen und zum Leib und Blut Jesu verwandelt. Jesus hat mit seinem Handeln und mit seinem Sterben am Kreuz die höchste Form der Liebe gezeigt. Bertram Stubenrauch schreibt in seinem Aufsatz Eucharistie, der in dem Buch, das Georg Genswein und Martin Lohmann unter dem Titel Katholisch herausgegeben haben, Jesu Beteuerung während des Mahles als Speise den eigenen Leib und das eigene Blut darzubieten, ist kein Lippenbekenntnis geblieben. Eucharistie setzt den wirklichen Tod des Herrn am Kreuz voraus, den er beim Abendmahl als einen Akt der Liebe gekennzeichnet hat. In der Heiligen Messe wird das Sterben Jesu zwar nicht wiederholt und auch nicht vervielfacht, es war wie jedes historische Ereignis einmalig. Aber Jesu Tod wird dankend und betend vergegenwärtigt. Und das heißt, jetzt geschieht, was vor 2000 Jahren geschah. Wir feiern und denken an diese höchste Form der Liebe in jeder heiligen Messe. Wenn wir das Mahl feiern, dann ist das nicht eine bloße Erinnerung. Jesus wird am Altar gegenwärtig. Aufgrund der Überlegungen von Stubenrauch wird verständlich, dass das Zweite Vatikanische Konzil die Feier der Eucharistie als den Mittelpunkt des gläubigen Lebens beschreibt. Das Leben von Jesus lief geradewegs auf seinen Tod zu. Jesus ging seinen Weg in vollem Bewusstsein, den Willen Gottes zu erfüllen. Indem Jesus diesen Weg der Erlösung für uns gegangen ist, hat er das Böse in der Welt, den Hass seiner Gegner, nicht mit Gegengewalt beantwortet. Gott brauchte nicht das Opfer seines Sohnes, um seinen Zorn zu besänftigen. In Jesus hat er die Sünde auf sich genommen. Er hat seinen Zorn zurückgenommen. Hören wir dazu Walter Kaspar. Indem Gott aus Erbarmen den Tod seines Sohnes will, nimmt er seinen Zorn zurück und gibt seiner Barmherzigkeit und damit dem Leben Raum. Indem er in seinem Sohn an unsere Stelle tritt, nimmt er die lebenzerstörende Wirkung der Sünde auf sich, um uns das Leben neu zu schenken. Gott will nicht den Tod des Sünders. Sein Leben am Kreuz ist ein Akt der unverdienten Gnade Gottes uns Menschen gegenüber. Gott besiegt das Böse durch das Gute, durch seine Liebe. Was bleibt uns Menschen anderes übrig, als Gott zu danken für diese Liebe? Eucharistie stammt ja aus dem Griechischen und das heißt übersetzt danken. Brot und Wein, die Zeichen der eucharistischen Gaben. In diesem Punkt versuche ich zu erklären, warum gerade Brot und Wein die eucharistischen Gaben sind. Es ist immer wieder spannend mit Kindern, die sich auf die erste heilige Kommunion vorbereiten, dieses Thema zu behandeln. Brot ist ein Grundnahrungsmittel. Wir sprechen in unserer Alltagssprache ja vom täglichen Brot und meinen damit den Lebensunterhalt, der für viele Nahrungsmittel steht. Eine sehr schöne Deutung des Brotes ist mir geschenkt worden durch einen bereits verstorbenen Mitbruder. Brot steht für alles, was Mühe macht im Leben. Im Schweiße deines Angesichtes sollst du dir dein Brot verdienen, lesen wir am Beginn der Bibel. Hingegen steht der Wein für die Freuden des Lebens und auch für das Feiern. Beides gehört doch zu unserem Leben. Die Mühen und das Feiern und die Freude. Keines dieser beiden Seiten darf zu kurz kommen oder überbetont werden. Der Glaube an Gott umfasst unser ganzes Leben in allen Bereichen. Dann kann Brot nur entstehen, wenn viele Körner zu Mehl gemahlen werden. Viele Körner müssen sich hingeben. Wein entsteht dann, wenn viele Trauben gepresst werden. Und auch das ist ein Bild für die Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft kann nur dann entstehen, wenn Menschen füreinander da sind und eben nicht nur für sich selbst leben wollen. Ich erinnere an die kleine Geschichte am Beginn meines Vortrages. Das Leben mit Jesus muss sich immer auswirken auf unser Leben als Christinnen und als Christen. Das zeigt die Erzählung des Johannes. Er berichtet von der Fußwaschung beim letzten Abendmahl. Und ich gehe jetzt in diesem Punkt darauf ein, auf die Fußwaschung im Johannesevangelium. Das Johannesevangelium berichtet auch von einem Mahl Jesu vor seinem Sterben. Doch Johannes berichtet nicht über das Brechen des Brotes und die Austeilung des Weines. Johannes berichtet, wie Jesus seinen Jüngern die Füße wäscht. Ein Grund, warum Johannes nicht die Einsetzung der Eucharistie berichtet, liegt offensichtlich darin, dass er sein Verständnis von Eucharistie bereits in der Brotrede des 6. Kapitels seines Evangeliums dargelegt hat. Im Johannesevangelium sagt Jesus: Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben. Schauen wir uns einmal die Fußwaschung an. Sie ist eine Zeichenhandlung. Zuerst bedeutet sie die durch Jesu Tod gestiftete Gemeinschaft der Jünger mit Jesus. Das lässt sich herauslesen aus Johannes Kapitel 13, Vers 6. Als er zu Simon Petrus kam, sagte dieser zu ihm: Du, Herr, willst mir die Füße waschen? Jesus sagte zu ihm: Was ich tue, verstehst du jetzt noch nicht. Doch später wirst du es begreifen. Petrus entgegnete ihm: Niemals sollst du mir die Füße waschen. Jesus erwiderte ihm: Wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir. Da sagte Simon Petrus zu ihm: Herr, dann nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus sagte zu ihm: Wer vom Bad kommt, ist ganz rein und braucht sich nur noch die Füße zu waschen. Jesus schenkt den Jüngern mit seiner Fußwaschung Gemeinschaft. Das Waschen der Füße ist als Vergebung der Sünden zu verstehen. Das Bad kann als Bild für die Taufe betrachtet werden. Jesus macht sich in diesem Zeichen zum Diener aller. So wie er den schändlichsten Tod auf sich nimmt, um uns zu erlösen, so nimmt er den niedrigsten Sklavendienst auf sich. Das Waschen der Füße ist eine Zeichenhandlung für sein Sterben, dafür, dass Jesus sich klein macht. Und Jesus verlangt von allem, dass seine Jünger sowohl seine innere Haltung der Liebe wie auch sein konkretes Tun nachahmen und ihm darin nachfolgen sollen. In Johannes Kapitel 13, Verse 14 bis 15 sagt Jesus zu den Jüngern: Wenn nun schon ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, da müsst auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Die Haltung der Jünger ist eine Haltung des Dienstes. Sie sollen sein letztes Abendmahl immer wieder feiern. Sie sollen aber auch Dienende sein. Zwar wird in den anderen Evangelien nicht von der Fußwaschung berichtet, doch auch hier betont Jesus nicht nur einmal, dass der Größte der Diener aller sein soll. Jesus sagt: Ich bin unter euch einer, der dient. Es ist die Liebe, die bis zum Tod für andere und vor allen Dingen auch für den Glauben geht. Also in der Fußwaschung, da wird ganz einfach eines deutlich: die verzeihende Liebe Gottes zu uns. In einem vierten Punkt und in einem letzten Punkt gehe ich darauf ein, dass die Eucharistie wandelt. In der Eucharistie bekommen wir intensiv Gemeinschaft, Kommunion mit Jesus. In einer Betrachtung schreibt Henry Nouwen: Jesus ist Gott für uns, Gott mit uns, Gott in uns. Das Wort Kommunion bringt am besten dieses Geheimnis der sich selbst ganz und gar hingebenden Liebe Gottes zum Ausdruck. Diese intensive Gemeinschaft mit Jesus soll uns wandeln in Menschen, die immer mehr zur Liebe, zum Sein für andere fähig sind. Indem wir Jesus in seinem Leib und in seinem Blut aufnehmen, wird er eins mit uns, durchdringt unser Leben. So will Christus immer mehr in uns leben und unsere Herzen wandeln. Immer mehr tritt Jesus mit uns in Beziehung und kommt uns ganz nahe. Der große Gott gibt sich in unsere Hände, um unser Leben und die Welt immer mehr zu erneuern. Und vor allen Dingen, weil er die Welt aus ihren Sünden herausholen möchte. Haben wir den Mut zu dieser Erneuerung, den Mut zu dieser Wandlung? Dazu ein Gedicht von Lothar Zenetti. Inkonsequent. Frag 100 Katholiken, was das Wichtigste ist in der Kirche. Sie werden antworten: die Messe. Frag 100 Katholiken, was das Wichtigste ist in der Messe. Sie werden antworten: die Wandlung. Sag 100 Katholiken, dass das Wichtigste in der Kirche die Wandlung ist. Sie werden empört sein. Nein, alles soll bleiben, wie es ist. Lassen wir uns wandeln. Dann wird sich auch unsere Kirche, die zurzeit ja sehr krisengeschüttelt ist, wandeln. Dann werden auch wir gewandelt werden. Und dazu möchte ich Sie segnen. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria und aller Namenspatronen segne und behüte sie der allmächtige, barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Im heutigen Katechismus hörten Sie Pater Jörg Thiemann, Marian Hiller Missionar aus dem nordrhein-westfälischen Reken. Und sein Thema heute am Gründonnerstag war: Wie kommt die Hingabe Jesu beim letzten Abendmahl zum Ausdruck? Danke Ihnen allen fürs Dabeisein in dieser Sendung, für Ihre Verbundenheit gerade im Gebet in diesen hohen Tagen, die wir nun liturgisch begehen. Dafür wünsche ich Ihnen alle nur erdenklichen Gnaden und viel Kraft für das Gedächtnis und die Vergegenwärtigung des erlösenden Leidens und Sterbens unseres Herrn Jesus Christus. Im Gebet verbunden wünscht alles Gute, Ihr Gregor Dornis.